Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Wir wollen wissen, wie es jetzt mit der israelischen Demokratie weitergeht. Dann besuchen wir Odessa, um mehr zu erfahren über die Zerstörung von Kulturerbe. Dann fragen wir, was der Männerfußball von den Frauen lernen kann. Und wir sprechen mit der bekanntesten Kindercasterin Deutschlands über neue Gesichter. Dieser 24. Juli wird in die Geschichte Israels eingehen, als der Tag, an dem eine Reform beschlossen wurde, die das Land und seine Demokratie droht auseinanderzureißen. Die rechte Parlamentsmehrheit schränkte heute die Macht des obersten Gerichtshofs gegenüber der Regierung massiv ein. Ofer Waldmann ist Autor und Journalist, selbst beteiligt an den Protesten und jetzt in einer kleinen Verschnaufpause zu Hause in der Nähe von Haifa, wo wir ihn über Internet erreichen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Seit Wochen haben wir das gesehen. Hunderttausende protestieren, demonstrieren. Sie waren dabei. Und davon also von dieser extrem angespannten Situation und auf der anderen Seite dieses wirklich also fast schon aufstandartigen Protestes, den wir da gesehen haben. Unbeeindruckt der heutige Beschluss in der Knesset. Wie wird er, was ist Ihr Eindruck? Sie sind selbst bei den Protestierenden dabei gewesen. Wie wird er aufgenommen von den Protestierenden, von denen, die das ablehnen?
Also der Schock sitzt tief in der Tat, weil Sie haben das erwähnt, seit Wochen, seit Monaten, seit einem halben Jahr gehen wir Woche für Woche auf die Straße, um gegen diese wahnsinnige, könnte man schon sagen, Justizreform, sogenannte Justizreform ist eigentlich ein Staatsstreich von oben, dagegen gehen wir auf die Straßen. Und man hat eigentlich bis zum allerletzten Moment gehofft, wir saßen vor den großen Leinwänden von der Bildschirm und haben gehofft, dass es doch zu einem Kompromiss kommt. Man hat nicht geglaubt, dass das so weit kommt. Und doch ist es so weit gekommen, aber nach einem kurzen Moment des Schocks hat man wieder die Straße genommen, ist man wieder auf die Straße gegangen. Und heute Abend sehen wir überall in Israel spontane Proteste, spontane Demonstrationen.
Wie erklären Sie sich denn, dass all die Vermittlungsversuche, die es ja auch bis auf höchster Ebene gab, über den Staatspräsidenten zum Beispiel, dass das alles gescheitert ist in den letzten Wochen?
Offenbar haben wir in Israel nun zwei Lager, die eine grundlegend unterschiedliche Auffassung, was Israel ist, haben. Und diese zwei Lager sind miteinander offenbar nicht zu versöhnen. Und wir haben zurzeit eine israelische Regierung, die schlichtweg daran nicht interessiert ist, Israel als ein jüdisch-demokratisches Projekt zu erhalten. Sie haben eine andere Vision für Israel, sie haben eine andere Vision für ein Groß-Israel, wo die Demokratie eine Nebenrolle spielt. Und wie die Protestbewegung gesagt hat, man kann eigentlich bei der Demokratie keine Kompromisse machen.
Wie konnte es eigentlich so weit kommen? Wer ist verantwortlich dafür, die israelische Gesellschaft in eine solche politische Krise getrieben zu haben?
Na, wir haben eine unheilige Allianz sozusagen zwischen drei Kräften in der israelischen Gesellschaft. Wir haben auf der einen Seite die Siedler, die natürlich an ein demokratisches Projekt nicht interessiert sind, weil das Siedlungsprojekt ist per se kein demokratisches Projekt, kann es auch nicht sein. Die Besatzung eines anderen Volkes kann kein demokratisches Projekt sein. Wir haben die ultraorthodoxe Community, die immer größer wird, die ebenfalls ihre Autonomie sozusagen aufrechterhalten möchte. Die sind ebenfalls an eine Demokratie mit einem Gleichheitsprinzip nicht interessiert, können daran nicht interessiert sein. Und wir haben Benjamin Netanyahu, der seit Jahren vor Gericht in drei Fällen verklagt wird wegen Korruption. Auch er muss die Demokratie, muss die Justiz bekämpfen. Und diese unheilige Allianz aus diesen drei Kräften, das ist die Allianz, das sind die Feinde Israels als ein jüdisch-demokratisches Projekt. Wir haben immer gedacht, die Feinde Israels sitzen woanders, sind außerhalb der Grenzen Israels. Nun sehen wir, dass die größten Feinde Israels als ein jüdisch-demokratisches Projekt, die sind nicht in Teheran, die sind nicht in Beirut, die sind nicht bei der Hezbollah, die sitzen in Jerusalem, im Parlament. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar, aber das ist wahr.
Warum ist die israelische Demokratie so zerbrechlich?
Zu einem, würde ich sagen, Konstruktfehler der israelischen Demokratie gehört, dass wir keine Verfassung haben. Wir haben keine Verfassung, wir haben eine äußerst fragile Gewaltentrennung sozusagen zwischen den drei Gewalten der israelischen Demokratie. Und je weiter, je größer diese Kräfte, die ich gerade benannt habe, die Siedler, die Ultraorthodoxen vor allem, je größer sie wurden in der israelischen Gesellschaft, ist quasi eine Art Grundkonsens über das, was Israel ist. Wie gesagt, nochmal ein jüdisch-demokratisches Projekt, ist verschwunden oder droht zu verschwinden. Und weil das oberste Gericht keine Verfassung hat, auf der es sich stützen kann, haben wir nun diese Krise, die wir jetzt sehen.
Welche Konsequenzen sollten daraus gezogen werden? Wie sollte sich die Demokratie in Israel stabilisieren, verändern, verbessern, dass es nicht wieder zu so einer Situation kommen kann?
Also erstmal müssen wir es aus dieser Situation schaffen. Und ehrlich gesagt bin ich mir nicht so sicher, weil nun der erste Schritt dieser sogenannten Reform gegangen wurde. Ich weiß nicht, wie man aus dieser Krise jetzt findet. Und vor allem geschichtsträchtig, just in der Woche, in der wir an die Zerstörung des ersten und des zweiten Tempels in Jerusalem, ans Exil des jüdischen Volks denken, kommt diese Entwicklung. Und Herr Balzer, dazu muss man aber eigentlich auch sagen, wir reden über Israel als Demokratie, aber in großen Teilen Israels herrschte eigentlich seit Jahren keine Demokratie. Ich rede natürlich über die besetzten Gebiete. Das heißt, Israel hat sehr lange, über 50 Jahre, undemokratische Räume in seinem Herrschaftsgebiet zugelassen. Und nun, das stand auf einigen der Transparente auf den Demonstrationen, nun hat die Besatzung Israel besetzt. Die besetzten Gebiete haben Israel besetzt. Ich hoffe sehr, und vielleicht das ist der einzige Punkt, wo man Hoffnung schöpfen kann. Ich hoffe sehr, dass wenn wir diese Krise überstehen, dass wir verstehen, dass dieses Unheil aus der Besatzung gekommen ist. Dass wir verstehen, dass solange wir diesen Problem nicht aus der Welt schaffen, solange wir nicht zu einer friedlichen Lösung mit den Palästinensern finden, wird Israels Demokratie zerbrechlich und bedroht bleiben.
Woher nehmen Sie sonst noch die Hoffnung? Sie haben gesagt, die Demonstrationen gehen weiter. Nun ist das ja tatsächlich, ich meine jetzt mal auf dem Papier, ist es eine demokratische Entscheidung heute gewesen, auch wenn sie vielleicht vielen wehtut, aber sie ist demokratisch legitimiert. Darauf könnten sich ja die Befürworter dieser Justizreform, Sie sagen sogenannte Justizreform, ja auch berufen. Also wie kommen Sie aus diesem Dilemma dann raus für die Zukunft?
Das hören Sie auf vielen der Demonstrationen. Die Israelis wollen jetzt eine Verfassung, endlich eine Verfassung, die das Verhältnis zwischen Religion und Staat regelt, die das oberste Gericht zementiert in seiner Gewalt gegenüber der Exekutive und der Legislative. Und das ist auf jeden Fall eine faire Frage, weil heute hat eine Mehrheit, 64 der Stimmen aus 120, haben für diese sogenannte Justizreform gestimmt. Aber das ist eine Reform, die so grundlegend ist, die quasi nochmal Israel als jüdisch-demokratischen Staat abschafft. Dafür reicht keine einfache Mehrheit im Parlament. Ich sage das nicht, weil das in irgendeiner Verfassung steht. Steht es nicht. Aber es ist konträr zu dem, was in der Unabhängigkeitscharta Israels steht. Israel soll ein jüdisch-demokratischer Staat sein, in dem alle eine Gleichberechtigung genießen, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, von ihrer Volkszugehörigkeit. Die Entscheidung von heute ist konträr zu all dem. Und deswegen eine so schmale Mehrheit kann eine solche Entscheidung nicht treffen, vor allem nicht in so einem Eilverfahren, wie wir das heute gesehen haben, wo gehandelt wurde wie auf dem Markt. Das ist eigentlich der israelischen Demokratie unwürdig, die Bilder, die wir heute aus dem Parlament gesehen haben.
Und wenn Sie es historisch einordnen, bei Israel muss man ja natürlich immer auch über die Geschichte reden, auch über die Generationen reden, die Geschichten und Narrative weiterreichen über das Land, über den Aufbau, über das, wo Israel jetzt im Jahre 2023 steht. Wenn Sie diesen 24. Juli 2023 in die Geschichte Israels einordnen würden, wo würden Sie ihn sehen?
Ich habe heute meinen Kindern erklärt, als wir die Bilder aus dem Parlament gesehen haben, und verzeihen Sie, dass meine Stimme ein bisschen beschlagt wird. So haben wir uns gefühlt, als Yitzhak Rabin ermordet wurde, im November 95, dass der Staat, dass dieser Staat, für den wir alle zur Armee gegangen sind, für dessen Demokratie wir seit Jahren kämpfen, dass dieser Staat am Ende sei. Vor 50 Jahren, Herr Balzer, fast vor 50 Jahren, ist der Yom Kippur-Krieg ausgebrochen, bei dem man ebenfalls gesagt hat, nun ist es fast vorbei. Man hatte die Angst gehabt, das ist die Generation meiner Eltern. Sie sehen viele Menschen auf der Demonstration, die dieses Hemd tragen. Wir sind die Kämpfer aus 73 und nun kämpfen wir für die israelische Demokratie. Nicht dafür haben wir Freunde, Väter, Söhne verloren, nicht für diesen rassistischen, für diesen undemokratischen, diktatorischen Staat, nicht für diesen König Benjamin Netanyahu, nicht für die Siedlerbewegung haben wir all das aufgeopfert. Und der Kampfgeist, den Sie jetzt auf den Demonstrationen sehen, Sie haben mich vorher gefragt, woher ich noch Hoffnung schöpfe, daraus, das ist unglaublich, diese Menschen, meine Mutter, fast 80, war mit mir gestern in Jerusalem, ist mit mir marschiert. Sie sagen, nein, nicht dafür haben wir diesen Staat aufgebaut und den geben wir so schnell nicht auf.
Das sagt Ofa Waldmann, Autor und Journalist in Israel. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Russlands Krieg gegen die Ukraine war von Anfang an auch ein Kulturkrieg. Kirchen, Museen, Archive, Bibliotheken waren und sind betroffen. Der Aggressor will auch die ukrainische Geschichte und Identität vernichten. Diesmal traf es das wundervolle Odessa am Schwarzen Meer. Die Altstadt steht zu großen Teilen unter UNESCO-Schutz. Und ist nun beschädigt, vor allem die wichtigste Kathedrale der Stadt, die noch bis vor kurzem zur russisch-orthodoxen Kirche gehörte, ausgerechnet. Karina Beigelzimmer ist Journalistin in Odessa, lebt in der Stadt. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie ist heute Abend die Lage in Odessa?
Naja, jetzt ist es ruhig. Aber die vergangene Woche war eine Zeit des Schreckens und der Verzweiflung für die ganze Region. Sie haben selbst gesagt, es gab sehr starke Angriffe auf Odessa und 7 Nächte haben wir nicht mehr geschlafen. Aber leider wurden auch viele Gebäude und Denkmäler und in Odessa beschädigt. Die Liste dieser Beschädigung ist sehr lang. Sie erzählt von einem großen Ausmaß von Zerstörung. Und diese Attacke auf das historische Odessa, das ist nicht nur ein Verlust für die Stadt, das ist nicht nur ein Verlust für die Ukraine, das ist ein Schlag für das kulturelle Erbe der Welt. Sie haben jetzt zum Beispiel die Verklärungskathedrale genannt, ja. Das ist die größte orthodoxe Kirche in Odessa. Und der Angriff beschädigte zum Beispiel den Altar, ließ alle Fenster zerbersten, ließ die Fassade einstürzen. Aber wissen Sie, es war ein Wunder. Ein Wunder ist passiert. Trotz des Verlustes konnten einige der wertvollen orthodoxen Ikonen gerettet werden. Darunter auch zum Beispiel die Ikone der Gottesmutter Kasperowska. Die gilt als Schutzpatronin der Stadt und viele sagen, das ist ein Wunder.
Diese Verklärungskathedrale ist ja auch eine, ich sag mal, russischsprachig geprägte Kathedrale auch immer gewesen, die durchaus auch ja zur russisch-orthodoxen Kirche mitgezählt worden ist, selbst UNESCO-Weltkulturerbe, aber vielleicht auch so eine Art letzte religiöse oder kulturelle Verbindung hin nach Russland. Ist die damit jetzt auch endgültig zerstört, diese letzte Verbindung?
Das ist der dritte Witz der Geschichte. Diese Kathedrale wurde wirklich 2010 durch den russischen Patriarchen Kirill geweiht worden. Aber aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte sich die ukrainische Kirche noch im Mai 2022 vom Moskauer Patriarchat losgesagt und sich für unabhängig erklärt. Und sie haben jetzt völlig richtig gesagt, es gibt keine Verbindung mehr.
Das war vielleicht noch die allerletzte mögliche Verbindung. Oder wir haben es ja auch vom Bürgermeister von Odessa gehört, der selber auch russischsprachig ist, dann jetzt natürlich ukrainisch spricht in erster Linie, der auch ja versucht hat, in den ersten Wochen und Monaten des Krieges noch so ein bisschen eine Art Brücke aufrecht zu erhalten, der jetzt auch eindeutig sich da sehr stark natürlich distanziert vom Aggressor Russland. Odessa selbst ist ein Ort, an dem ja auch noch viel Russisch gesprochen wurde, lange Zeit. Sind diese Verbindungen jetzt, also in den letzten Tagen, kulturell, jenseits der Kathedrale, ist das alles gekappt? Ist das Russische jetzt raus aus Odessa?
Naja, Sie haben richtig gesagt, Odessa war vor dem Krieg überwiegend eine russischsprachige Stadt. Aber jetzt versuchen sehr, sehr viele, die auch früher Russisch gesprochen haben, Ukrainisch zu sprechen. Und jeder Angriff macht die Ukraine noch stärker und die ukrainische Identität noch stärker und hilft auch der ukrainischen Sprache, der ukrainischen Kultur. Sie haben das wirklich alles richtig jetzt bemerkt, dass dieser Krieg den Ukrainern geholfen hat, jetzt viel, viel stärker zu werden als Nation. Verstehen Sie, das ist ein Paradox. Putin will alles Ukrainische aufradieren. Er will die Ukraine vernichten, ja, aber er macht die Ukraine stärker. Ich habe früher auch zum Beispiel auch Russisch gesprochen. Ich spreche sehr gut Ukrainisch, aber jetzt spreche ich meistens Ukrainisch. Ja.
Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu den zerstörten Gebäuden und dem, was auch an Kulturgut da bedroht worden ist. Über die Kathedrale haben wir gesprochen, da sehen wir auch die Bilder. Das ist
aber
ja
ich kann noch
eindrücklich.
Erzählen,
berichten Sie uns gerne auch noch über andere kulturell bedeutende Orte. Wir hören vom Flottenmuseum, vom Literaturmuseum, vom Archäologischen Museum, dass die auch bedroht sein könnten oder schon auch beschädigt sein könnten. Wie ist da die Lage?
Wissen Sie, diese drei Museen, die Sie genannt haben, das Archäologische Museum, das Flottenmuseum, das Literaturmuseum, die wurden beschädigt, aber die wurden Gott sei Dank nicht sehr stark beschädigt. Ja, zum Beispiel im Literaturmuseum gibt es 80 zerbrochene Fenster und so. Aber was sehr beschädigt wurde, teilweise zerstört, ein wichtiges Kulturdenkmal, etwas sehr, sehr Wichtiges für alle unsere Region, das ist das sogenannte Haus der Wissenschaftler. Und der architektonische Komplex, dieses Hauses. Er besteht aus zwei Gebäuden und aus einem Palast, ja, aus dem Palast des Kraftwerks Stoll und dem daran angegrenzten Gebäude der Gemäldegalerie. Und fast alle historischen Glasmalereien wurden zerstört jetzt. Die Möbel beschädigt, wertvolle Ausstellungsstücke wurden vernichtet. Das ist eine große Katastrophe für die Stadt. Und was noch schrecklich ist, es wurden durch diese feindlichen Angriffe insgesamt 28 von 196 Architekturdenkmälern in Odessa zerstört oder schwer beschädigt. Mhm. Nur, und innerhalb von ein paar Tagen.
Was ist Ihr Eindruck? Also wir haben das bei der Kathedrale schon gesehen, dass dort, Sie haben es auch davon berichtet, dass viele Bürgerinnen und Bürger von Odessa sofort helfen mit bei, ich sag mal, zumindest der Sicherung dieser Kathedrale, ja, vielleicht auch ein bisschen auch langfristig bei einem Wiederaufbau, aber dass da schon erste Aktivitäten zu beobachten sind. Wie ist es bei den anderen Kulturdenkmälern? Wird da schon begonnen, das zu sichern?
Ja, klar. Natürlich sind alle geschockt über das Geschehene, aber heute hatten wirklich alle keine Zeit für zum Beispiel für Reden, für offizielle Ansprachen. Stattdessen konzentrierten sie sich darauf, die Verluste zu berechnen und Mittel zu finden, um so schnell wie möglich mit den Reparaturen und dem Wiederaufbau der Gebäude zu beginnen. Ich habe das auch gestern gesehen. Ich war selbst schockiert. Zum Beispiel, man geht durch die Stadt und man sieht, dass man überall versucht, so schnell wie möglich alles zu reparieren, was man reparieren kann. Aber zum Beispiel, wenn Sie über die Kathedrale sprechen, ich habe heute mit einem Experten gesprochen, der Odessa Staatsakademie für Bauwesen und Architektur. Die haben heute den Zustand der teilweise zerstörten Kathedrale überprüft und die haben festgestellt, dass eine der Wände in einem instabilen Zustand ist und ein unkontrollierter Einsturz droht. Und die Arbeiten müssen daher so schnell wie möglich beginnen. Und ja, die ganz Altstadt ist zurzeit eine Baustelle. Mhm. Und die Leute helfen. In dieser schwierigen Zeit rücken die Menschen enger zusammen und sie helfen zum Beispiel beim Aufräumen der Trümmer. Ich habe heute gelesen, dass morgen Freiwillige gesucht werden, beim Aufräumen der Trümmer zu helfen. Ja? Ja. Da werden Leute gesucht. Und ich habe auch gestern gesehen, dass Hunderte, Tausende Leute einfach auf die Straße gegangen sind, um zu helfen.
Also viel bürgerschaftliches Engagement auch in diesen besonders schwierigen Zeiten für die Stadt, für die Stadt Odessa. Und das berichtete uns Karina Beigelzimmer. Sie ist Journalistin vor Ort und lebt in der Altstadt von Odessa, die nach russischen Bombenangriffen da also stark beschädigt worden ist und UNESCO-Welterbe also in Trümmern liegt. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke.
Ein Krieg also gegen die Kulturnation Ukraine, das ist es, was Russland unter anderem gerade tut. Und das heißt auch, dass Kunstwerke einer der bekanntesten Malerinnen zerstört worden sind in diesem Krieg. Maria Primoschenko, 1997 verstorben, ein großer Name in der ukrainischen Kunstgeschichte. Wir haben vor fast 1,5 Jahren darüber berichtet, dass russische Truppen bei ihrem Angriff auf Kiew, das war in den ersten Kriegstagen, auf Kiew und Umgebung, das 50 Kilometer entfernte Museum von Iwankiw in Brand gesetzt haben. Genau dort hingen ihre Kunstwerke und gingen zu großen Teilen in Flammen auf. Aber eben nicht alle. 24 wurden gerettet und sind jetzt in einer sehr renommierten privaten Galerie in London zu sehen, nämlich in der Saatchi Gallery. Eine Galerie, die sonst nur zeitgenössische Kunst zeigt. Sandra Pfister war für uns dort.
Als das Museum in Flammen aufgeht, stürzt ein Mann hinein und rettet ein paar Malereien von Maria Primoschenko. 25 Gemälde, twitterte später der ukrainische Außenminister, seien verbrannt. Fast genauso viele sind jetzt, fast 1,5 Jahre später, in London zu sehen. Eleanor Thirlway von der Saatchi Gallery. Alle 24 Werke wurden vorher noch nie ausgestellt. Sie gehören der Familie und wir haben sie mit Hilfe der ukrainischen Botschaft und der Stiftung hierher holen können. Hinter der Primoschenko Family Foundation steht die Urenkelin der Künstlerin, Anastasia Primoschenko, die noch im Heimatort ihrer Uroma unweit von Kiew lebt. Dort will sie auch mit Spenden aus dem Ausland nach dem Krieg ein Museum für die Werke ihrer Urgroßmutter bauen. Ein Teil der Bilder zeigt scheinbar glückliche Alltagsszenen aus einem einfachen Landleben. Eine Frau mit Kinderwagen vor ihrem pinkfarbenen Haus, auf dem Dach zwei Störche. Auf dem hier steht, Ich habe anstelle meines Vaters die Pferde gehütet. Einfach das. Ich liebe das. Eine Frau an einem Spinnrad, umrankt von dekorativen Blüten. Wie sie im Bett liegt, wie sie am Spinnrad sitzt, ihr Alltag. Dinge, die man sich gut vorstellen kann oder von denen man sich wünscht, dass man so leben würde. Andere Bilder zeigen ausschließlich Blüten. Weiße Astern, rote Kornblumen, pinkfarbene, dicke Dolden, die dekorativ arrangiert sind, symmetrisch, fast ornamental. Und alles so farbenfroh, dass die Kuratoren bei Saatchi sich erstmal daran gewöhnen müssen. Das ist viel farbenprächtiger als alles, was wir seit langem in der Galerie hatten. Bunte Pferde, knallblau-gelbe Vögel und ein orangefarbener Löwe, der aussieht, als sei sein Fell voller blauer Erbsen. Tiere, die halb Fabelwesen sind. Mit solchen Bildern ist Primaschenko 1937 schon Pablo Picasso aufgefallen, der sich als Fan outete und in ihren magischen Wesen Verwandte seiner eigenen surrealen Gestalten erkannt hat. Diese Biester hier, die haben mehrere Schwänze. So als ob sie angefangen hätte zu malen und dann dachte, warte mal, warum kann das Tier keinen Hut aufhaben? Könnte es nicht drei Schwänze haben? Damals wurde die noch nicht einmal 30-jährige Primaschenko auf der Weltausstellung in Paris im sowjetischen Pavillon ausgestellt. Direkt neben sowjetischem Realismus. Offenbar hatte Stalin nicht gemerkt, dass die Malereien dieser ungebildeten Bäuerin damals schon mehr waren als ländliche Folklore. Wer näher hinschaut, entdeckt in ihren Bildern aus den 30er Jahren mehrköpfige, düstere Monster in bedrohlichen Posen. Zarte Pfauen füttern brutale Bestien. Primaschenkos Bilder von damals werden als Dokumente des Terrors und der Hungersnot gelesen. Stalin hat damals den Hungertod von Millionen Ukrainern verursacht, indem er Bauern enteignet hat und sie trotz Missernten gezwungen hat, Getreide nach Moskau zu liefern. Primaschenko, die einfache Bäuerin, hat das vermutlich hautnah mitbekommen, denn damals gab es kaum eine ukrainische Familie, in der nicht jemand verhungert ist. Auch in den späten 70er Jahren wurde Primaschenko nochmal politisch. 1978 malte sie ein großes pinkfarbenes Raubtier, aus dessen Mund zwei grüne Schlangen gleiten und an dessen Körper orangegelbe Atomsprengköpfe befestigt sind. Möge dieser Atomkrieg verflucht sein, hat sie es betitelt. Dieser regimekritische Aspekt einer der beliebtesten ukrainischen Künstlerinnen ist hier allerdings ausgeblendet. In der Saatchi Gallery dominiert die Idylle, die Unschuld, ein Idealbild der ländlichen Ukraine. Und das scheint bewusst so zu sein, Eleanor Thirlway.
They're classed as folk art, and I think the naivety in them is what people find so endearing.
Die Gattung ist Folk Art, volkstümliche Kunst, und Menschen finden gerade das Naive so liebenswert. Und vor allem in dieser Zeit versammeln sich Menschen um dieses Werk herum, weil es ihnen Hoffnung gibt und weil es bewahrt werden muss. Die Familienstiftung hat sich für leichter verdauliche Kost entschieden. Optimismus mit einer Spur Magie. Vielleicht, weil die Ukrainerinnen und Ukrainer und ihre Unterstützer im Westen davon gerade besonders viel gebrauchen können.
Die gerettete Kunst von Maria Primaschenko in London, für uns gesehen von Sandra Pfister.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier Thomas Jedicke.
Die Online-Plattform Twitter hat einen neuen Namen. Sie heißt jetzt X. Besitzer Elon Musk hat die angekündigte Umbenennung heute vollzogen. Wer die Internetadresse www.x.com eingibt, wird auf die Seite von Twitter umgeleitet. Dort ist ein weißes X auf blauem Grund zu sehen. In Musks Profil erscheint ein weißes X auf schwarzem Grund. Der blaue Vogel ist verschwunden. Katharina Wilhelm.
Schon seit dem Frühjahr heißt Twitter offiziell nicht mehr Twitter, sondern X Incorporated. Im Oktober vergangenen Jahres teilte Musk mit, sein Kauf der Plattform beschleunige die Entwicklung von X, der Alles-App, ein Projekt, das er in den nächsten Jahren umsetzen wolle. Musk hat eine regelrechte Obsession mit dem Buchstaben X. 1999 gründete er ein Startup namens X.com, das später als PayPal bekannt wurde. Sein Raketenunternehmen heißt SpaceX. Sein neu gegründetes Unternehmen für künstliche Intelligenz heißt xAI.
Der japanische Krimi-Autor Seiichi Morimura ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Wie seine offizielle Webseite und sein Verlag mitteilten, erlag Morimura in einem Krankenhaus in Tokio einer Lungenentzündung. Er schrieb nicht nur Romane, sondern deckte mit einer Sachbuchtrilogie medizinische Versuche an Menschen einer geheimen japanischen Armeeeinheit während des Zweiten Weltkriegs auf. Die Sachbuchreihe »Die Völlerei des Teufels«, die als Zeitungsserie begann, erregte in ganz Japan Aufsehen und lenkte die Aufmerksamkeit auf Gräueltaten der kaiserlichen Einheit 731 in China. Sie infizierte gemeinsam mit anderen Einheiten Kriegsgefangene mit Typhus, Cholera und anderen Krankheiten, um die bakterielle Kriegsführung zu erforschen, wie Historiker und ehemalige Soldaten berichten. Es wird vermutet, dass die Einheit auch das Durchhaltevermögen von Gefangenen testete und sie dabei erfrieren ließ. Der Barbie-Film ist in Teilen Pakistans verboten worden. Er darf dort in Kinos der Provinz Punjab nicht gezeigt werden. Die Zensurbehörde begründet das mit anstößigen Inhalten. Medien berichten, dass queere Themen im Film der Grund seien. In Punjab leben mehr als 120 Millionen Menschen. Für die Provinz wird jetzt eine zensierte Version geprüft. In anderen Landesteilen lief der Barbie-Film unverändert.
Thomas Jedicke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Also wenn das kein Auftakt war, dann weiß ich auch nicht. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen ist mit einem großen Sieg in diese WM gestartet. Und dennoch sehen wir, die Aufmerksamkeit für den Spitzenfußball der Frauen ist immer noch deutlich geringer als für den der Männer. Bis vor kurzem war noch nicht mal klar, ob die Spiele überhaupt im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein werden. Reden wir darüber, wie der Frauenfußball mehr Wahrnehmung bekommen kann, mit Inga Hoffmann, Sportjournalistin vom Berliner Tagesspiegel. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Jetzt haben wir also gesehen, das Spiel gegen Marokko 6:0 klingt ziemlich überzeugend. Woher kam dieser Erfolg?
Ja, es war ein grandioses Spiel. Die deutschen Frauen sind unglaublich gut ins Turnier gestartet. Sie sind von Anfang an total dominant aufgetreten und es hat einfach Spaß gemacht zuzuschauen. Gerade für Alexandra Popp war das auch ein super Spiel, nachdem sie am EM-Finale letztes Jahr nicht spielen konnte.
Die Kapitänin.
Die Kapitänin, ganz genau. Ja, hat Spaß gemacht zuzuschauen.
Ja, aber es gibt immer natürlich noch einen großen Unterschied zum Männerfußball, was die Öffentlichkeit angeht, was auch natürlich die Gelder angeht. Bei Männern habe ich irgendwie so die Beobachtung gemacht, dass die Aufmerksamkeit von vornherein dabei, schon auch Wochen vorher, wenn eine Fußball-WM stattfindet, der Männer, ist völlig klar, dass dann sozusagen die halbe Republik vor den Bildschirmen steht und sitzt und mitfiebert. Bei den Frauen ist es offenbar ein bisschen was anderes. Aber vielleicht mache ich da schon einen Denkfehler, immer dieser Vergleich mit dem Männerfußball. Ist das falsch, es immer mit dem Männerfußball zu vergleichen?
Ich finde den Vergleich auch total schwierig, total problematisch. Ich denke, dass eher andersrum ein Schuh draus wird. Ich denke, der sogenannte Frauenfußball, der Fußball der Frauen, dass der eigentlich total vorbildhaft ist. Die Frage ist ja, warum sollten die Frauen überhaupt dorthin, wo die Männer jetzt sind? Sollte man sich nicht eher weg von diesem Gigantismus, von dieser Hyperkommerzialisierung, von diesen gigantischen Stadien, die extra für einzelne Turniere aus dem Boden gestampft werden? Sollte man sich wirklich dorthin bewegen? Oder wäre es nicht viel sinnvoller, sich so zurück zu den Wurzeln des Fußballs zu bewegen? Letztes Jahr bei der EM zum Beispiel haben natürlich nicht alle Spiele im Wembley-Stadion stattgefunden, auch in kleineren Stadien. Die waren unglaublich voll, es war unglaublich gute Stimmung und vielleicht reicht das auch. Vielleicht muss man nicht für jedes Turnier neue gigantische Stadien, die unfassbar viel Geld kosten, bauen.
Aber es wird ja immer wieder gesagt, dass es vielleicht noch mehr Heldengeschichten braucht, mehr Dramen, mehr die große Bühne, mehr Konflikte, mehr Kampf vielleicht sogar. Ist das eine falsche Herangehensweise aus Ihrer Sicht?
Ich denke, die Heldinnengeschichten, die gibt es, die müssen sichtbarer gemacht werden. Frauen haben sich ihren Platz im Fußball, im Mainstream-Fußball total erkämpft über die letzten Jahre. Und ich denke, ein ganz, ganz großer Pluspunkt ist auch, dass die Spielerinnen unfassbar authentisch, unfassbar nahbar wirken. Für viele, gerade auch Mädchen im Fußball, sind sie ganz wichtige Vorbilder. Wenn man jetzt zum Beispiel sich anschaut auf Instagram, die Nationalspielerinnen sind total präsent, posten total lustige Videos, wo man genau sieht, da sind nicht 50 Leute im Social-Media-Team dahinter. Also sie haben eine ganz wichtige Vorbildfunktion, sind für viele auch bereits Heldinnen. Ja.
Aber trotzdem ist die Aufmerksamkeit ja für den Männerfußball immer noch sehr viel höher. Und für diese Heldengeschichten, diese männlichen Heldengeschichten, auch diese Mythen und vielleicht auch zum Teil eben gerade auch die Unnahbarkeit von vielen männlichen Fußballern und ja, auch deren seltsame Eskapaden, die man ja immer wieder auch hört und vielleicht auch fragwürdigen Aktionen in ihrem persönlichen Leben. Also offenbar scheint das ja immer noch zu ziehen und zu wirken, oder? Noch sind wir nicht so weit von dem, was Sie beschreiben.
Ja, die Profisportwelt ist eben immer noch sehr, sehr männlich dominiert. Aber es entstehen ja gerade auch neue Narrative, es entstehen gerade auch neue lustige Geschichten, auch zum Beispiel jetzt die Spielerinnen, die gemeinsam einen Häkelkurs gründen und den Koala-Maskottchen häkeln. Also es gibt auch durchaus bunte Geschichten im Fußball der Frauen. Und auch da muss man sich eben fragen, möchte man dahin, wo diese Eskapadengeschichten, die Sie gerade angesprochen haben, sind? Oder ist es da nicht auch sinnvoller, einen Gegenpol zu bilden?
Das heißt, der Männerfußball kann eigentlich eine Menge vom Frauenfußball lernen?
Absolut, absolut. Kann sehr viel vom Frauenfußball, vom sogenannten Frauenfußball lernen.
Hm. Und man muss, das ist immer, bei Frauenfußball hat man dieses zusätzliche Wort, bei Männerfußball lässt man die Männer weg, ne? Wenn man es sprachlich beschreibt. Aber das ist, zeugt ja auch davon, wie das eben immer noch etwas ist, was immer noch als Phänomen betrachtet wird, ne?
Mhm. Also wir sprechen zum Beispiel explizit nicht vom Frauenfußball und wenn dann nur vom Männerfußball und vom Frauenfußball. Aber ich denke, dass die beiden, ja, die Fußball der Männer und der Frauen auch ganz, ganz viel gemeinsam haben. Also zum Beispiel gab es gerade auch eine sehr interessante Studie von der Uni Zürich, die untersucht haben, wie Zuschauende auf Spielszenen von Frauen und Männern reagieren. Und in den Videos, wo die Gesichter geblurrt wurden, wo man quasi nicht sehen konnte, sind das gerade Männer oder sind das gerade Frauen, wurden die ganz ähnlich bewertet, als genauso interessant, als genauso spannend. Und das zeigt ja eben auch, dass leider immer noch sehr viele Geschlechterstereotype mitspielen, die aber auch durchbrochen werden können.
Das erinnert ein bisschen an eine viral gegangene Werbung eines französischen Telefonanbieters. Orange muss man in diesem Fall ja auch sagen, das ist, kann man ja schnell finden, der mit Bildbearbeitung Männerköpfe auf Frauenkörper im Fußball gepackt hat und damit den Erwartungshaltungen gespielt hat.
Ne? Ja, es war sehr raffiniert, kam auch gerade in den sozialen Medien sehr gut an und zeigt eben auch, dass diese Spielszenen von Frauen unglaublich euphorisierend und unglaublich spannend sind. Und leider immer noch durch Geschlechterklischees leider nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die Anerkennung bekommen, die sie total verdienen.
Das heißt, das Körperliche, das, was man ja mal sagt, das Körperliche, das Athletischere angeblich bei Männern, das Kraftvollere, sagt man ja. Ich zitiere jetzt einfach Klischees, die es davon gibt. Das ist nicht wirklich das Entscheidende für die Wahrnehmung von Fußball?
Ich denke, dass auch Frauen, also dass auch der Fußball der Frauen total kraftvoll, total raffiniert, total ja technisch brillant
sein kann. Auch aggressiv, wenn es sein muss?
Ja, sicherlich auch aggressiv. Ich glaube, das
gehört ja auch dazu, ne?
Ja, hat man bei Marokko heute auch in Teilen gesehen. Wird man auch sicherlich noch im Verlauf des Turniers sehen. Ich denke, da ja, kann man sich auch selbst ganz gut vom Gegenteil überzeugen lassen, wenn man sich darauf einlässt.
Und das heißt, kann man noch weitergehen, der Profifußball der Zukunft, vielleicht jenseits der Geschlechterklischees, jenseits des binären Denkens? Was wäre für Sie in einer idealen Welt der Profifußball von morgen?
Ja, ich denke, Sie haben es gerade schon angesprochen, das binäre Denken. Ich glaube, davon muss man sich sowieso im Profisport, nicht nur im Fußball, total wegbewegen. Leider wird Sport, Leistungssport immer noch sehr zweigeschlechtlich gedacht. Da fallen ganz, ganz viele Menschen raus. Ich denke, ja, für mich der ideale Fußball allgemein, der ideale Sport ist deutlich vielfältiger aufgestellt und verbleibt nicht in diesen binären, in diesen traditionellen Geschlechterklischees, sondern bewegt sich weit darüber hinaus.
Aber es ist noch ein langer Weg zu gehen, glaube ich. Ne?
Das ist noch ein sehr langer Weg zu gehen, ja.
Schauen wir mal. Am Ende vielleicht noch die Frage, wohin prognostizieren Sie die deutsche Fußballnationalmannschaft? Ich sage jetzt mal nicht der Frauen. Natürlich ist es in dem Fall der Frauen, aber bei dieser Fußball-WM, wo landen wir?
Dann können wir auch gleich Team sagen, nicht Mannschaft.
Ja, gut.
Auch ein sehr männlich.
Stimmt, ja. Nehme ich so. Also ich frage noch mal, wo sehen Sie das deutsche Fußballteam am Ende dieser WM?
Also bei unserem Tippspiel habe ich tatsächlich angegeben, dass ich sie im Finale sehe und bleibe auch immer noch dabei, sehr optimistisch, aber nach dem Spiel heute bleibe ich da auf jeden Fall positiv.
Das sagt Inga Hoffmann, Redakteurin im Sportressort des Berliner Tagesspiegels. Ich danke Ihnen sehr.
Vielen Dank.
Fazit.
Im Maschinenraum des Kulturbetriebs.
Wir befragen all jene, die den Kulturbetrieb möglich machen, obwohl sie kaum zu sehen sind. Literaturagentinnen zum Beispiel oder Frauen, die für Sehbehinderte Filme beschreiben oder eben Casterinnen, die Kinder und Jugendliche für Serien und Kino finden. Und die wohl bekannteste unter ihnen ist Jacqueline Ried, seit über 25 Jahren dabei, hat Filmreihen wie Hani und Nani besetzt oder Die Schule der magischen Tiere. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was wird denn jetzt gerade gecastet bei Ihnen?
Es gibt Projekte, über die darf ich nicht reden. Da muss ich vorher so NDAs unterschreiben, große Verschwiegenheitserklärungen mit Strafen etc. Das sind dann oft internationale Projekte und da freue ich mich natürlich.
Also Non-Disclosure Agreements, muss man vielleicht kurz sagen, der Begriff.
Ach so, ja, NDAs. Genau, das sind so Verschwiegenheitserklärungen, dass man eben nicht sagt, wofür man gerade castet und für wen. Also da habe ich gerade tatsächlich Projekte auf dem Tisch und ansonsten freue ich mich, dass wir gerade abgeschlossen haben, ein großes Projekt, das nennt sich Woodwalkers. Das ist eine sehr erfolgreiche Kinderbuchreihe und da haben wir sehr lange dran gearbeitet und da fangen morgen die Dreharbeiten an. Das heißt, wenn die Dreharbeiten anfangen, ist in der Regel mein Job getan und dann freue ich mich.
Was kann man jetzt zum Beispiel an diesem aktuellen Casting lernen über Kinder- und Jugendcasting?
Das Projekt war insofern besonders dadurch, dass es einen sehr hohen Bekanntheitsgrad bei den Kindern und Jugendlichen hat und daher schon sehr lange darauf gewartet wurde, dass dieses Projekt endlich verfilmt wird. Und wir hatten eine unheimliche Anzahl an BewerberInnen. Das heißt, wir hatten fast 20.000 Bewerbungen für das Projekt.
20.000 Kinder und Jugendliche, die dabei sein wollten?
Ja.
Wie werden Sie Herr einer solchen Zahl? Das ist ja unfassbar.
Eigentlich nur durch Selbstausbeutung, indem man wirklich ganz viele Bewerberprofile sich angeschaut hat. Wir haben eine große Anzahl an Rollen zu besetzen gehabt. Das heißt, da mussten wir auch immer überlegen, wer kann auf welche Figur passen, wen könnte man in welches Rollenprofil, in welche Kategorie stecken. Altersmäßig mussten wir gucken, dass das passt. Und also es geht wirklich erstmal um großes Sichten, jedes einzelne Profil sich anschauen und zu überlegen, möchte man mit demjenigen oder derjenigen in die nächste Runde gehen, ist es überhaupt sinnvoll, weil sie auf das Profil passen. Und das war ein sehr langer Auswahlprozess. Aber ich liebe es, wenn ich so ein großes Projekt machen darf, weil das eben immer wiederum bedeutet, dass wir neu und frei gucken dürfen und nicht nur in Agenturen schauen, wen es schon gibt, sondern wirklich neu entdecken können. Und das ist immer eine große Freude.
Und das muss man ja bei Kindern und Jugendlichen sowieso, weil die ja logischerweise sehr schnell größer werden und sich entwickeln, auch körperlich entwickeln. Das heißt, man braucht ja immer wieder auch sehr schnell neue Gesichter, oder?
Genau. Es geht darum, wenn es heißt, wir brauchen einen guten 6-Jährigen, dann spielt es keine Rolle, ob vor 2 Jahren jemand eine Rolle eines tollen 6-Jährigen gespielt hat, sondern wir müssen immer wieder frisch gucken. Oder auch Kinder, die wir über die Jahre regelmäßig in Castings haben und begleiten, entwickeln sich. Und dann muss man auch gucken, in welchem Rollenfach sind die gerade? Wo stecken die gerade auch in ihrer persönlichen Entwicklung? Und passt das schon für eine bestimmte Rolle oder passt es noch nicht oder passt es nicht mehr? Und da, glaube ich, ist so eine Spezialisierung mit dem Fokus und dem Blick auf den Nachwuchs auch total sinnvoll, weil man ganz nah dranbleiben muss. Und deswegen caste ich eben in der Regel Rollen zwischen 6 und Anfang 20 und kann da viele spannende junge Talente auch über einen längeren Zeitraum begleiten, was toll ist.
Das heißt, wir reden da aber vom Spielalter und nicht vom realen Alter, oder?
Genau. Wir reden auf der einen Seite vom Spielalter, weil wir immer wieder auch so gesetzliche Vorgaben natürlich berücksichtigen müssen, was die Arbeitszeiten angeht. Und dann ist es manchmal sinnvoller, jemanden zu besetzen, der schon älter ist und jünger wirkt, auch wenn ich ein großer Fan davon bin, zu versuchen, wirklich im richtigen Spielalter auch zu besetzen, weil so eines, wir besetzen älter und erzählen jünger, auch hat auch so seine Tücken und seine Gefahren, wirkt es dann in der Besetzung.
Denn es ist ja auch die Frage nach der Glaubwürdigkeit von Kinder- und Jugendrollen. Wie wichtig ist das eigentlich, dass ein Kind, ein Jugendlicher, jemand in einem Alter spielt oder in einem Kontext spielt, der diesem Kind oder diesem Jugendlichen bekannt ist, dass man das weiß aus dem realen Leben?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht versucht, wie auf der Bühne jemanden anderes zu imitieren oder etwas, also versucht, naiver zu spielen und seinen eigenen Erfahrungshintergrund so wegzuschieben. Das ist schon hilfreich, wenn man noch sehr nah dran ist an der Figur und an den Problemen der Figur. Ja, damit es nicht so eine Distanz gibt. Und ich glaube, das merkt man auch, wenn Figuren älter besetzt sind, weil sie manchmal schon eine andere erwachsene Haltung mitbringen oder es künstlicher jünger spielen. Aber das zum Glück ist das mittlerweile auch oft, wird es schon auch oft gesehen, dass es eben nicht sinnvoll ist, eine Rolle einer 13-Jährigen mit einer 18-Jährigen zu besetzen, weil man mit der dann länger arbeiten kann und auch nachts arbeiten kann. Das ist dann nicht mehr glaubhaft und dann funktioniert das auch beim Zuschauer nicht.
Das lässt mich daran denken an die Frage, die ja bei erwachsenen Schauspielerinnen und Schauspielern immer wieder gestellt wird. Inwieweit muss jemand tatsächlich auch eine gewisse Erfahrung mitbringen, schon als Anforderung, um überhaupt etwas spielen zu können? Also jemand mit einer Behinderung oder jemand mit einem Trauma oder jemand mit Diskriminierungserfahrungen. Sie haben ja gerade einen Film gecastet, Sieger sein, eine Flüchtlingsgeschichte aus Syrien. Da ist es eine junge Hauptdarstellerin, Dilailah Agirman, die selber kurdisch-syrische Wurzeln hat. Inwieweit war das wichtig, dass sie selber diese Herkunft hat für diesen Film?
Da war das extrem wichtig. Unsere Regisseurin Celine Youssef erzählt in dem Film ihre eigene Geschichte. Und sie hat eine eigene kurdische Flüchtlingsgeschichte, ist nach Berlin gekommen, nach Deutschland gekommen und ist in Berlin gelandet in einer Klasse, in der es eigentlich kaum Kinder mit deutschem Background gab, sondern es gab dort Türken, Kinder aus Ex-Jugoslawien, also Bosnier, Slowenen, es gab Marokkaner und da war es wichtig, jetzt auch zu sagen, wir nehmen jetzt nicht Kinder, die irgendwie aus so einem deutschzentristischen Blick irgendwie exotisch aussehen und erzählen, ja, du bist jetzt Bosnierin, du bist Kurdin, du bist Türkin, sondern dadurch, dass wir wirklich in den Communities gecastet haben, hat auch jeder seinen eigenen kulturellen Background wirklich mit reingebracht in die Rolle und hat ein Verständnis dafür, für die Gemeinsamkeiten, für die Unterschiede. Und das war eine große Herausforderung, aber auch eine große Freude, weil wir da natürlich Kindern ja auch eine Plattform geben konnten und können, die auch nicht, sag ich mal, in jedem Film zu sehen sind. Ich glaube, da passiert gerade ganz viel in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft und es wird auch Zeit, dass das so ist. Insofern finde ich es auch gut, wenn man bei bestimmten Rollen auch wirklich schaut, wie wichtig ist es hier, authentisch zu sein. Und trotzdem gibt es auch viel Diskussion untereinander, ob man das in allen Belangen so tun kann. Gerade wenn es auch darum geht, eine sexuelle Orientierung zu spielen, dann ist immer die Frage, ist das Teil der Geschichte, ist das ein wesentliches, also Teil der Problematik der Figur oder ist es einfach nur ein Fakt? Also ich glaube, da muss man auch immer tiefer in die Geschichten gucken, die erzählt werden, um zu entscheiden, wo ist es absolut notwendig zu versuchen, authentisch zu besetzen und an welcher Stelle ist es vielleicht auch eine Rolle wie jeder andere auch.
Das heißt, die Vielfalt der Gesichter, da wird ja auch mehr erwartet von Produzentinnen und Produzenten, die wird größer, auch bei Kindern und Jugendlichen.
Definitiv, auch bei Kindern und Jugendlichen.
Das sah man ja schon ein bisschen bei Sonne und Beton, das sie ja auch mit besetzt haben. Auch da war ja eine große Vielfalt da, ne? Bei diesem Film über eine Kindheit und Jugend in den 2000er Jahren in Berlin-Neukölln.
Ja, und da war es auch großer Anspruch, dass wir wirklich auch in Berlin, in Neukölln, in Kreuzberg, also wirklich in diesen Brennpunkten auch gecastet haben. Es gab ein großes Straßencasting, was KollegInnen gemacht haben und dazu also wirklich uns unterstützt haben. Es war sowieso ein Castingprozess, der ein relativ großes Casting-Team hatte, wo wir alle miteinander an einem Strang gezogen haben und uns unterstützt haben und zusammen dafür gesorgt haben, dass dieser Cast, glaube ich, doch auch durchaus ein etwas ungewöhnlicherer ist oder auch viele neue Gesichter birgt. Und es ging nicht darum, dass wir gesagt haben, wir müssen unbedingt neue Talente entdecken. Wir haben auch Kinder und Jugendliche gecastet, die bereits Spielerfahrung haben. Aber es hat sich dann im Casting-Prozess doch so ergeben, dass wir gerade bei den vier Jungs neue Talente entdeckt haben, die man so noch nicht gesehen hat.
Jacqueline Dreetz, nach über einem Vierteljahrhundert Erfahrung als Kinder- und Jugendcasterin, würden Sie sagen, das ist das spannendere, schönere Casting als für Erwachsene? Oder warum haben Sie sich nie entschieden, auch Erwachsene zu casten?
Also für mich auf jeden Fall. Also ich beneide die KollegInnen, die das Erwachsenencasting machen, auf keinen Fall, weil sie, glaube ich, noch viel mehr Moderator eines Castingprozesses sind und gucken müssen, wie, ja, also da auch alle Seiten zufriedenzustellen und dabei trotzdem ihre eigene künstlerische Vision nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist gar nicht so einfach. Und ich habe im Nachwuchsbereich eben dadurch, dass die Kinder und Jugendlichen sich so schnell entwickeln, so ein bisschen mehr Narrenfreiheit, weil eben nicht alle kommen können und sagen, naja, guck mal, das wäre doch eine tolle Idee oder das Mädel ist doch toll, die hat doch gerade erst so eine tolle Neunjährige gespielt. Das ist das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Die verändern sich so schnell und deswegen nützen auch diese ganzen Datenbanken nur bedingt etwas. Und ich habe auch keine Angst vor KI, was da alles auf uns zukommt, weil dieses persönliche Wissen um die Kinder und die Familien und diese Begleitung und Beobachtung über längere Zeiträume ist etwas, das muss man immer noch persönlich leisten.
Das sagt Jacqueline Rietz, die wohl ja bekannteste, jedenfalls eine der dienstältesten Kinder- und Jugendcasterinnen Deutschlands. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche noch viele, viele erfolgreiche Jahre.
Dankeschön.
Und morgen fragen wir eine Provenienzforscherin nach ihrer Arbeit im Maschinenraum des Kulturbetriebs. Klaus Bukatzki schaut in die Feuilletons von morgen.
Die Zahl der Buchkäufer in Deutschland sinkt kontinuierlich, steht im Berliner Tagesspiegel. 2022 haben nur noch 25,8 Millionen Menschen hierzulande wenigstens ein Buch gekauft, schreibt Ulla Völsing. Keine leichte Zeit für die Buchbranche, deren Umsatz angesichts globaler Krisen und Interessenschwund an Printmedien im Zeitalter von Digitalisierung, Kurznachrichten und Streaming zusehends weiter abnimmt. Da steht tatsächlich zusehends und nicht zusehends mit dem nötigen D da drin. Jedes Word-Dokument unterstreicht das sofort rot als einen möglichen Fehler. Aber beim Tagesspiegel scheint es zunehmend egal zu sein, welche Fehler er so bringt. Neulich konnte er sogar den Namen des Berliner Kultursenators nicht richtig schreiben. Da der Kulturpressebeschauer sich jedes Jahr mehr als nur ein Buch kauft, ist er gerne bereit, der Tagesspiegel-Redaktion einmal einen Duden zu schenken. Schließlich stehen in dieser von ihm hochgeschätzten Zeitung ja reichlich kluge Beiträge. Mein Blick wandert, lesen wir dort, hinüber zu der gewaltigen Eiche und ihren gelben Blättern, die schon im Juni verwelken und als Laubgraffiti durch die Luft segeln. So beschreibt die Drehbuchautorin Christine Derfler, wie es in ihrem Garten aussieht, 20 Kilometer jenseits der Berliner Stadtgrenze im brandenburgischen Falkensee. Die unreifen Früchte des Mirabellenbaums fallen vertrocknet vom Stamm. Der versandete Lehmboden ist staubtrocken bis in die untersten Schichten, trotz des sommerlichen Platzregens. Ich habe es aufgegeben mit der Brunnenbewässerung und hoffe, die Natur besitzt die Kraft, die Schäden des voranschreitenden Klimawandels selbst zu heilen. Aber Christine Derfler geht es noch gut. Was müsste sie schreiben, wenn sie ihren Sommerurlaub auf der griechischen Insel Rhodos verbracht hätte? Die Luft war stickig, Aschepartikel flogen einem in den Mund, berichtet ein Feuilleton-Kollege, der sich genau diesen Ort offenbar zum Entspannen ausgesucht hatte. Doch dann kamen die Waldbrände. In der Nacht zum Montag geriet das Feuer dann außer Kontrolle, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ganze Dörfer wurden von den Flammen erfasst, Hotelkomplexe gerieten in Brand. Ein regionales Kraftwerk kam in Gefahr und musste aus Sicherheitsgründen vom Netz genommen werden. In größeren Teilen der Insel fielen deshalb der Strom und die Wasserversorgung aus. Und mit ihm die Ventilatoren und Klimaanlagen, was bei 33 Grad durchschnittlicher Nachttemperatur für kreislaufschwache Menschen schnell riskant werden kann. Simon Strauss hat das alles erlebt und erlitten, von dem wir als Theaterkritiker sonst so gerne lesen, wie er Dramen auf der Bühne erlebt und manchmal ja auch erleidet. Wieder halfen die Inselbewohner schnell und selbstlos, kann er uns aber auch berichten. Es bildeten sich Fahrgemeinschaften, Paletten mit Wasser wurden geliefert, Sandwiches verteilt. Die ganze Nacht über holten die Einheimischen unermüdlich Touristen von den Straßen und brachten sie in Turnhallen, Konferenzzentren oder auch bei sich zu Hause unter. Fazit dieses Urlaubsversuches: Bis auf Weiteres sind alle Flüge nach Rhodos gestrichen und viele, die abreisen, schwören, nie wieder zurückzukehren. Da empfehlen wir dann doch lieber den Garten von Christin Derfler in Falkensee bei Berlin. Auch unreife Früchte werden da verarbeitet, wie sie im Tagesspiegel beschreibt. Ich werde jetzt erstmal die grünen Mirabellen aufsammeln und daraus unreife Marmelade kochen. Davon möchte ich etwas haben. Dafür gibt es auch ein Buchgeschenk.
Klaus Pokatzki aus den Feuilletons vom 25. Juli. Und es war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.